Die Chronikbücher erzählen die Geschichte der Könige von Juda noch einmal aus Gottes Sicht. Nicht nur die großen Siege und Reformen sind wichtig, sondern auch verborgene Motive, private Entscheidungen und scheinbare Nebensächlichkeiten. Könige wie Rehabeam, Abia, Esa und Josaphat standen oft auf der richtigen Grundlage und bekannten sich zu Gottes Wahrheit, und doch konnten Selbstinteresse, unheilige Bündnisse und ungezügelte Begierden das Reich schwächen. Zugleich wird sichtbar, wie Gott diejenigen ehrt, die ihm vertrauen, ihn suchen und sein Wort in der Mitte des Volkes festigen. Diese Spannung zwischen richtigem Fundament und gefährdetem Herz berührt auch unser Leben als Christen und unsere Verantwortung in der Gemeinde. Richtiger Boden ohne rechtes Herz, Rehabeam und Abia. Rehabeam steht in Jerusalem, in der von Gott erwählten Stadt, auf dem von Gott bestimmten Boden der Einheit. Er baut Festungsstädte, ordnet Vorräte, stellt Befehlshaber ein, er sorgt für Schutz und Struktur. Von ihm heißt es, und Rehabeam wohnte in Jerusalem. Und er baute Städte zu Festungen in Juda. Äußerlich ist fast alles richtig, der Ort stimmt, die Form stimmt, die Lehre des Mose bleibt anerkannt, der Priesterdienst wird nicht offiziell abgeschafft. Und doch zeigt die Chronik, wie aus dem von Gott geschenkten Königtum allmählich ein persönliches Herrschaftsprojekt wird. Rehabeam verteilt seine Söhne in die Festungsstädte, gibt ihnen Nahrung in Fülle und sorgt für viele Frauen, ein Netz von dynastischer Absicherung, in dem Gottes Interesse an einem heiligen Volk leicht untergeht. Die Gabe Gottes, das Königtum in Juda, wird zum Träger eigener Sicherheitsstrategien. Er blieb in Jerusalem auf dem richtigen Boden und glaubte den Lehren des Mose und hielt sie gemäß der Offenbarung Gottes fest. Er verließ weder die Wahrheit Gottes noch sein Reden, aber er arbeitete für seine eigenen Interessen und nicht für Gottes Interesse. Darauf sollten alle Ältesten achten. Älteste, ihr seid auf dem richtigen Boden, und ihr seid vielleicht grundlegend, aber wofür arbeitet ihr? Arbeitet ihr für Gottes Interesse oder für eure eigenen Interessen? Wenn ihr für eure eigenen Interessen arbeitet, macht ihr die örtliche Gemeinde zu einer Monarchie, zu eurem eigenen kleinen Reich und nicht zu einem Teil des Königreich Gottes. Gerade hier berührt die Geschichte unseren eigenen Umgang mit dem, was Gott anvertraut, Wahrheit, Gemeinde, Dienst, Einfluss. Man kann auf dem richtigen Boden stehen und dennoch innerlich ein eigenes Reich bauen. Die Chronik verschweigt nicht, dass bei Rehabeam nicht die Ehre Gottes, sondern die Stabilisierung seiner Stellung leitend wird. Darin liegt eine leise, aber ernste Warnung, es genügt nicht, am rechten Ort zu sein, die rechte Lehre zu vertreten und die richtige Form zu wahren, wenn das Herz die Mitte verschoben hat, weg von Gottes Haus, hin zu der Frage, wie mein Werk bleibt, meine Linie sich durchsetzt, meine Familie abgesichert ist. Ein orthodoxes Fundament kann so hohl werden, dass Gott erziehen muss, obwohl er die äußere Ordnung noch stehen lässt. Abia, Rehabims Sohn, tritt in einer Krise sehr anders in Erscheinung. Im Konflikt mit Jerobeam beruft er sich klar auf Gottes Bund mit David und auf den geordneten Priesterdienst in Jerusalem. Er ruft dem Nordreich zu, wir aber, der Herr ist unser Gott, und wir haben ihn nicht verlassen. Und als Priester dienen dem Herrn Söhne Aarons und die Leviten im Dienst. Und Gott bestätigt dieses Bekenntnis mit einem mächtigen Eingreifen, obwohl Juda militärisch deutlich unterlegen ist, schenkt der Herr Sieg und bewahrt die Linie Davids. Doch dieselbe Chronik berichtet nüchtern, dass Abia sich, ähnlich wie sein Vater, ein groß angelegtes Haremleben aufbaut, 14 Frauen nimmt und eine große Zahl von Söhnen und Töchtern zeugt. Das klare Bekenntnis im Krieg steht neben einem persönlichen Lebensstil, in dem Begierden kaum gebremst scheinen. In Abia wird erkennbar, wie nah um Bekenntnis und Unordnung beieinander liegen können. Gott ehrt die Bindung an seinen Bund, er hört den Ruf von Juda, er rettet, er schenkt Ruhephasen. Aber die Chronik verschweigt die Schattenseiten nicht. Sie zeigt, dass der Herr nicht nur fragt, ob wir die richtigen Worte kennen und im entscheidenden Moment seine Hilfe suchen, sondern auch, wie wir im verborgenen, alltäglichen Leben mit Körper, Sexualität, Familie, Macht umgehen. Es ist möglich, in einer Schlacht im Glauben zu stehen und doch in anderen Bereichen wie der eigene Herr zu handeln. Die Gnade Gottes, die noch Siege schenkt, macht die Spannung nicht kleiner, sondern unterstreicht, wie wichtig ihm ein ungeteiltes Herz ist. Und Rehabeam wohnte in Jerusalem. Und er baute Städte zu Festungen in Juda. Und er handelte verständig und verteilte alle seine Söhne in alle Landschaften Judas und Benjamins, in alle befestigten Städte und gab ihnen Nahrung in Fülle und suchte eine Menge Frauen. Die Geschichten von Rehabeam und Abja halten uns einen Spiegel vor, in dem sich eine gefährliche Trennung zeigt, die Trennung zwischen richtigem Fundament und geteiltem Herzen. Sie erinnern daran, dass Gott unsere Position und unser Bekenntnis kennt, aber ebenso die verborgenen Beweggründe, mit denen wir bauen, dienen, entscheiden. Wer diese Spannung in sich selbst entdeckt, treu in der Form, aber innerlich auf Selbstsicherung und eigene Ehre bedacht, muss nicht in Resignation verfallen. Gerade weil Gott auf dem richtigen Boden noch segnet, rettet und trägt, ist Raum für stille Umkehr, für ein inneres Neuordnen vor seinem Angesicht. Ein Leben, das sich von ihm dahin führen lässt, dass die gleichen Gaben, Strukturen und Aufgaben, die früher vor allem das eigene Reich stabilisiert haben, nun bewusst in den Dienst seines Hauses und seines Königreichs gestellt werden, wird nicht ärmer, sondern weiter. Die Chronik zeigt, wo Gott das Herz gewinnt, verliert niemand, das eigene Reich schrumpft, aber der Friede, in seinem Reich zu stehen, wächst. Gott ehrt Vertrauen, reinigt aber falsche Bündnisse, Esau und Josaphat. Esau tritt am Anfang seiner Regierungszeit fast wie ein Gegenbild zu Rehabeam auf. Er nimmt Götzenbilder weg, erneuert den Altar des Herrn, stärkt die Städte Judas und ruft das Volk zu einem Bund der Suche nach Gott. In einer ausweglosen militärischen Lage gegen ein riesiges Heer aus Kusch schreit er nicht nach Bündnispartnern, sondern zum Herrn, und der Herr erhört ihn, zerstreut den Feind und schenkt dem Land Ruhe. Über diese Phase seines Lebens lässt sich in der Chronik zusammenfassen, Esau stellte seine Stärke hinein in Gottes Stärke, und Gott antwortete mit Schutz und Frieden. Dieses Vertrauen, das Gott ehrt, zeigt sich nicht in Passivität, sondern darin, dass Esau handelt, aber seine Erwartung an Gott knüpft und nicht an eigene Vorkehrungen. Das Königreich Rehabims stand auf dem richtigen Grund der Einheit gemäß Gottes Wahl eines einzigartigen Ortes, er war in der Grundlage richtig und nicht abgefallen, doch der Weg, den er einschlug und der Zustand, den er herbeiführte, war nicht in Ordnung. Doch die Chronik erzählt weiter, wie sich etwas verschiebt. Später, als der Druck von Israel wächst, wendet sich Esau nicht mehr zuerst an den Herrn, sondern schließt ein politisch kluges, militärisch wirkungsvolles Bündnis mit Ben-Hadad von Aram. Die Stadtanlagen, die er zuvor im Vertrauen auf den Herrn gestärkt hat, stützt er nun mit fremder Hilfe. Gott sendet einen Seher, der diese Strategie ans Licht bringt und sagt, dass Esau darum Gelegenheit versäumt hat, Gottes Macht neu zu erfahren. Anstatt sich dieser Zurechtweisung zu stellen, wird Esau zornig, unterdrückt den Seher und setzt seinen Weg fort. Sogar als Krankheit ihn trifft, heißt es von ihm, dass er in seinem Leiden nicht den Herrn suchte, sondern die Ärzte. Die Chronik verurteilt nicht die Ärzte an sich, sondern zeigt, wie Asas Herzvertrauen in menschliche Hilfe isoliert und an die Stelle des Vertrauens auf den lebendigen Gott setzt. Ähnlich zwiespältig erscheint Josaphat. Die Schrift zeichnet ihn als König, der die Höhen nicht vollständig beseitigt, aber doch einen bemerkenswerten Schwerpunkt setzt. Er sendet Fürsten, Leviten und Priester durch Juda, damit sie das Gesetz des Herrn lehren. Er festigt das Volk nicht zuerst durch militärische Maßnahmen, sondern indem er Gottes Wort in Städte und Dörfer tragen lässt. Später, als eine große Völkerkoalition gegen Juda anrückt, versammelt er das Volk zum Fasten und Gebet, stellt sich mitten in die Gemeinde im Haus Gottes und bekennt, dass sie gegen diese Übermacht keine Kraft haben. Gott antwortet durch einen Leviten, verheißt sein Eingreifen, und Josaphat ordnet die Sänger an die Spitze des Heeres. Während Juda singt, lässt Gott Verwirrung unter den Feinden entstehen, sie schlagen sich gegenseitig, und es heißt zusammenfassend, und das Königreich Josaphats hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Vertrauen wird nicht nur mit Sieg, sondern mit Ruhe beantwortet. Doch auch Josaphat kennt die Falle kluger, aber ungläubiger Allianzen. Er verschafft sich Verwandtschaft mit Ahab, dem gottlosen König von Israel, zieht mit ihm in den Krieg und lässt sich in dessen Netz verstricken. Nach seiner Rückkehr begegnet ihm der Prophet Jehu mit einer scharfen Frage, sollte man dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Dennoch wird anerkannt, dass in ihm gute Dinge gefunden wurden, weil er Ascheren entfernte und sein Herz darauf gerichtet hatte, Gott zu suchen. In dieser Mischung aus gelobtem Vertrauen und kritisierten Verbindungen zeigt sich Gottes Umgang mit denen, die ihm angehören, er ehrt ihren Glauben und ihre Suche, aber er übergeht nicht die Beziehungen und Strategien, die an ihm vorbei geknüpft werden, mögen sie politisch oder praktisch noch so plausibel sein. Und er baute feste Städte in Juda, denn das Land hatte Ruhe, und es war kein Krieg gegen ihn in jenen Jahren, denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Esa und Josaphat lehren, dass Vertrauen auf Gott und verantwortliches Handeln keine Gegensätze sind, solange das Herz weiß, woher Hilfe wirklich kommt. Sie machen aber auch sichtbar, wie schnell sich dieses Gleichgewicht verschiebt, wenn an die Stelle des stillen Vertrauens die kalkulierte Allianz tritt, die, kaum merklich, mehr Sicherheit verspricht als der lebendige Gott. Diese Könige sind keine abschreckenden Beispiele im Sinne endgültigen Scheiterns, sondern Weggefährten, an denen man Gottes Geduld und Klarheit zugleich erkennt. Wer sich in ihrer Spannung wiederfindet, darf mit ihren Erfahrungen rechnen, Gott hört den Schrei derer, die sich in ihrer Hilflosigkeit an ihn wenden, und er bringt ans Licht, was in heimlichen Bündnissen verborgen ist, nicht, um zu zerstören, sondern um zu reinigen und tiefer zu binden. Ein Herz, das unter seinem prüfenden Blick lernt, Beziehungen und Strategien nicht über ihn zu stellen, wird nicht leichtlebig, sondern frei, mutig zu handeln und doch am Ende sagen zu können, dass Ruhe und Schutz nicht aus der eigenen Klugheit, sondern aus seiner Hand kommen. Gott achtet auf Details, ein heiliges Leben mitten im Alltag. Die Bücher der Chronik erzählen die Geschichte der Könige von Juda nicht noch einmal, um bekannte Fakten zu wiederholen, sondern um Gottes Regierung im Detail sichtbar zu machen. Daneben treten die großen Linien, Tempelbau, Kriege, Reformen, in den Hintergrund und der Blick fällt auf scheinbar nebensächliche Entscheidungen, Rehabims Umgang mit seinen vielen Frauen und Söhnen, Abias Familienpolitik, Asas Zorn auf den Seher, Josaphats Allianz mit Ahab. Was im Buch der Könige manchmal nur knapp erwähnt wird, erhält hier Gewicht, weil Gott ein Volk erzieht, das in jedem Bereich des Lebens unter seinem Königtum stehen soll. Die Chronik schreibt Geschichte, indem sie das Verborgene ernst nimmt, die Motive, die Reaktionen auf Zurechtweisung, den Umgang mit Lust, Macht, Reichtum und religiöser Form. So hatte das Königreich Josaphat Ruhe, denn sein Gott schenkte ihm ringsum Frieden. Dieser Blick für die Details ist keine kleinliche Buchführung, sondern Ausdruck der Liebe, mit der Gott sein Volk in das gute Land hineinführen will, hinein in ein Leben, in dem sein Wort das Denken prägt und sein Geist die vielen kleinen Entscheidungen durchzieht. Als Esa auf die Seherworte hart reagiert und nicht den Herrn sucht, sondern die Ärzte, bleibt das nicht unkommentiert. Wenn Josaphat trotz seines ehrlichen Suchens sich mit Ahab verbindet, wird das benannt und mit Konsequenzen verbunden. Und wenn andererseits Menschen mitten im Alltag ihr Herz nach Jerusalem ausrichten, wird das ebenso festgehalten. Über die Rückkehr der Leviten und vieler aus Israel heißt es, und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Solche Sätze machen deutlich, wie aufmerksam Gott auf Herzen blickt, die im Gewöhnlichen den ungewöhnlichen Weg wählen, seinen Namen über Bequemlichkeit und Anpassung zu stellen. So wird spürbar, dass kein Bereich unseres Lebens zu klein ist, als dass Gott ihn ernst nehme, und keiner zu profan, als dass er ihn nicht durchdringen könnte. Beziehungen, Finanzentscheidungen, Worte in Konflikten, die Art, wie man Kritik aufnimmt oder Verantwortung verteilt, all das ist, im Sprachgebrauch der Chronik, Königsland unter Gottes Regierung. Seine Zucht, die in diesen Geschichten sichtbar wird, ist nicht gegen dieses Land gerichtet, sondern gegen das, was es verwüstet, Stolz, Unzucht, Selbstsicherung, Auflehnung gegen sein Reden. Wo Gott korrigiert, tut er es, um zu bewahren, nicht um zu zerstören, um zu reinigen, nicht um abzuschneiden. Seine Wege mit Juda zeigen, dass er lieber mühsam durch viele Generationen hindurch arbeitet, als die Linie zu brechen, aus der Christus, der wahre König, kommen soll. Diese Geduld gilt auch dort, wo er im Detail unseres Lebens eingreift. Wer Christus als König anerkennt, darf deshalb gewiss sein, dass Gott auch in den unspektakulären Zonen des Alltags anwesend ist. Er ist nicht nur der Gott der großen Wendepunkte, Bekehrung, Berufung, sichtbare Siege, sondern der, der die verborgenen Weichenstellungen sieht, an denen sich Charakter und Richtung formen. Gerade in diesen kleinen Knotenpunkten, ein nicht gesprochenes hartes Wort, ein zugegebenes Unrecht, ein geöffneter Raum für sein Wort, entfaltet sich ein Weg, auf dem er uns tiefer in die Erfahrung seines Friedens und seiner Gegenwart führt. Die Chronik ermutigt, das eigene Leben nicht in heilige und nicht heilige Bereiche zu teilen, sondern alles als Raum zu verstehen, in dem Gottes Königtum Gestalt gewinnen will. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Und das Königreich Josaphats hatte Ruhe. Und sein Gott schaffte ihm Ruhe ringsumher. Der feine Blick der Chronik für die Details des Alltags kann zunächst unbequem wirken, weil er zeigt, wie viele unserer scheinbar unbedeutenden Entscheidungen in Gottes Licht aufscheinen. Er will aber nicht in eine ängstliche Selbstbeobachtung treiben, sondern in eine gelassene Wachheit vor Gott, eine Haltung, die weiß, dass der Herr auch in den kleinen Dingen König ist und dass seine Regierung von Gnade getragen wird. Wer entdeckt, dass Gott gerade im Verborgenen treu formt, wird weniger versucht sein, die großen Momente zu dramatisieren und den Alltag zu unterschätzen. Stattdessen wächst die stille Freude, dass jeder Tag mit seinen Routinen, Konflikten, Verantwortungen Teil der Geschichte ist, in der Gott ein Herz baut, das wirklich für sein Haus und sein Reich schlägt. So wird das Bewusstsein, dass Gott auf Details achtet, nicht zur Last, sondern zur Ermutigung, nichts ist zu klein, als dass er es nicht gebrauchen könnte, und nichts ist zu verworren, dass er es nicht in seiner Zucht und Güte ordnen könnte. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.